The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 7. September. Der Job des Oppositionsführers im Deutschen Bundestag ist eigentlich klar definiert: Abteilung Attacke. Insofern hat Friedrich Merz gestern bei der Generaldebatte im Bundestag geliefert.
Und wenn die Menschen dann am Ende des Monats auf ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung schauen und sie sehen, welche Steuern und Abzüge sie da zu bezahlen haben, wenn sie dann anschließend monatelang auf einen Arzttermin warten und keine Kita-Plätze für die Kinder bekommen, ja, dann entsteht eben genau diese Stimmung im Land, die wir heute haben.
Ziel der Attacke war, wer sonst? Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich bürgernah gab und in gewisser Weise also einsichtig zeigte. Denn wir Bürgerlein wollen, das weiß er doch ganz genau,
dass die Bahn pünktlich fährt, dass unsere Infrastruktur analog und digital zu den besten in Europa zählt, dass einem die Ämter unter die Arme greifen und keine Schwierigkeiten machen.
So wünscht man sich das. Der Kanzler hat ein Ohr für die Sorgen und Nöte von uns Bürgern. Nun wäre es natürlich auch ganz schön, wenn er ab und zu auch ein paar Lösungen parat hätte. Und hier kommt jetzt der große Hollywood-Moment im Deutschen Bundestag. Wir erinnern uns an diese ikonische Szene aus dem Film Der Pate.
Ich möchte, dass du mir die Angelegenheit überlässt. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Und genau diesen Marlon Brando-Moment, die Sache mit dem Angebot, die kopierte gestern Olaf Scholz.
In meiner Verantwortung als Bundeskanzler möchte ich Ihnen daher heute ein Angebot machen.
Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Mein Vorschlag richtet sich an die 16 Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, an die Landrätinnen und Landräte, an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister überall in unserer Republik. Und mein Vorschlag richtet sich ausdrücklich auch an Sie, verehrter Herr Merz, als Vorsitzender der größten Oppositionspartei, die im Bundesrat, in den Ländern und Kommunen Verantwortung trägt. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln.
Damit stand das Angebot im Raum, aber es braucht natürlich noch einen griffigen Namen, dieser Kraftakt. Scholz war ja bekannt dafür, dass er in den vergangenen Zeiten immer wieder passende Slogans zu seinen Aktivitäten sich ausgedacht hatte. Hiermit fing alles an.
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Aber da ging noch was mehr. Da war noch Luft nach oben.
Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
Und nach dem Doppelwumms wurde das ganz schwere Geschütz aufgefahren.
Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka.
Also, jetzt bitte den Namen für diesen neuen Kraftakt von Regierung, Opposition und allen miteinander.
Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen. Sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei.
Aha, Deutschlandpakt also. Für mich eher ein Verzweiflungsakt. Scholz hat doch schon zwei Koalitionspartner, die machen ihm doch schon Ärger genug. Und mit diesen beiden hat er ja auch noch die Mehrheit im Deutschen Bundestag. Also kurz und gut, worauf wartet der Mann eigentlich? Er muss sich selbst nur mal auf die Deutschlandgeschwindigkeit bringen, mit einem Doppelwumms in den eigenen Hintern am besten. Und wenn nicht, dann wird ihn der Wähler mit der Bazooka seiner Stimme vom Hof jagen. Viel Zeit bleibt dem Kanzler nicht mehr. Scholz braucht jetzt nicht Friedrich Merz im Boot. Er muss selbst mal rudern, statt immer nur zu reden. Der Kanzler sollte auf seinem Radiowecker sich folgende Durchsage aufspielen lassen, auf dass ihn diese Stimme jeden Morgen weckt und erinnert.
Was uns auch unterscheidet von denen, mit denen wir im Wettbewerb stehen, ist, dass wir Führung können.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Klimawandel privat. Ich spreche jetzt gleich mit Christoph Paul Ritzkart über die Frage, wie uns die Digitalisierung von Gebäuden dabei helfen kann, den Klimawandel in den Griff zu kriegen.
Wir sparen also mindestens 15, 20, manchmal 30% Energie, indem wir eben eine Digitalisierungsstrategie fahren und damit Gebäude effizienter machen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York kennt die aktuelle Konjunkturprognose der amerikanischen Notenbank. Und wir wundern uns. Und zwar wundern wir uns heute Morgen über eine ungewöhnliche Maßnahme, wie in Taiwan die Geburtenrate gesteigert werden soll. Ja, und dann kennen wir einen Trick. Und zwar den Trick, wie man als Russe ohne viel Aufwand, mit ein bisschen Mut, mehrere hunderttausend Dollar verdienen kann. Der größte Anteil dieser klimaschädlichen Emissionen stammt nicht etwa von unserem Auto, sondern von unserem Haus und aus der Wohnung. Salopp gesagt, unsere Wohnung, unser Haus, das sind die zwei großen Umweltsäue. Die Frage, wie wir in Zukunft also wohnen wollen, ist nicht ganz unbedeutend. Man kann auch sagen, sie ist ziemlich entscheidend. Mit welcher Technologie zum Beispiel und auch mit welchem gedanklichen Spirit. Deshalb habe ich als Gesprächspartner für heute Morgen Christoph Paul Ritzka zu mir ins Studio eingeladen. Er ist der Geschäftsführer eines Berliner Unternehmens, das heißt Kibak und Peter, und er ist Fachmann mit seiner Firma für Smart Living Konzepte. Also für genau das, wie man auf den Klimawandel zu Hause als Hauseigentümer, vielleicht auch als Mieter reagieren kann. Also wollen wir doch mal hören, was dieser Mann uns zu sagen hat. Habeck für Fortgeschrittene. Einen schönen guten Morgen, Christoph Paul Ritzkert.
Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Ritzkert, Sie sind als normaler angestellter Manager in Ihre Firma gekommen und als Big Boss, als fast alleiniger Eigentümer wieder rausgekommen. Wie geht das?
Ja, wie das mal so ist. Ich habe immer Restrukturierungsaufgaben übernommen in meinem Job. War Controller, war kaufmännischer Geschäftsführer. Und ja, und bin dann auf eine Anzeige ganz klassisch gestoßen. Alleingeschäftsführer mit Restrukturierungserfahrung gesucht.
Klang ja harmlos eigentlich.
Ganz harmlos, ganz genau. Hab gedacht, das ist ein ganz normaler Auftrag für die nächsten 3 Jahre. Und dann bist du wieder weg aus Berlin. Aber denkst du, ist ein Familienunternehmen, uralt, 96 Jahre alt, geht auf die 100 zu. Und ja, waren viele Dinge zu tun.
Und der Familie ist die Pumpe ausgegangen sozusagen, die wusste nicht mehr weiter und die Banken wollten einen wechseln.
Genau. Ja, genau. In dritter Generation, wie das halt so ist, man ist nicht mehr wirklich im Unternehmen und es war ein sehr freundschaftlicher Übergang und darauf bin ich auch sehr stolz.
Aber Ihr Verbündeter waren die Banken?
Ich glaube, es gab mehrere Verbündete. Ich glaube sogar, dass die Mitarbeitenden meine Verbündeten waren, weil die fanden es toll, dass jetzt immer jemand da ist, der im Unternehmen ist. Genau, und das Unternehmen dann auch.
Und ein bisschen zupackt, oder? Sie sind bekannt dafür, dass Sie zupacken. Und Ihr nächster Verbündeter, kann man sagen, ist Robert Habeck und sind die Grünen. Denn der Klimawandel und die politische Antwort darauf kommt Ihnen ja sehr zu Passe, denn das spült Ihnen die Aufträge rein, richtig?
Ja, wobei ich mich da politisch eigentlich sehr neutral halten möchte. Aber
der Klimawandel ist ja nicht per se grün oder rot, sondern genau. Der ist einfach da.
Der ist da. Ne?
Und der beschert Ihnen Aufträge, weil, warum? Begründen Sie nochmal den Zusammenhang. Was hat der Klimawandel mit Ihnen zu tun?
Ja, also wir digitalisieren Gebäude für eine bessere Welt. Das ist unser Leitmotiv. Und Gebäude sind die größten CO2-Emittenten. Und das weiß man in der Bevölkerung weitestgehend gar nicht.
Größer als Flugzeug, Auto?
Größer als die Industrie, größer als der Verkehr beispielsweise.
Warum ist das eigentlich so? Weil der Gebäudesektor was tut, so viel emittiert, nicht richtig isoliert ist, weil wir die Fenster zu weit offen haben, die Heizung läuft dauernd, das sind wir selber schuld?
Er emittiert dauernd. Im Winter ist es klar, wenn wir die Heizungsanlagen hochfahren, aber genauso auch im Sommer. Und wenn die Sommer immer heißer werden, die Klimaanlagen entsprechend pollern. In vielen Ländern wird mehr Energie verbraucht im Sommer als im Winter.
Wahnsinn. Früher hat meine Mutter gesagt, wenn ich in die Schule ging, Heizung runterdrehen oder am Wochenende, wenn ich auf den Fußballplatz gegangen bin. Diese Funktion meiner Mutter übernehmen Sie jetzt mit smarten Regelsystemen, die mich nicht mehr ermahnen, sondern die automatisch runterregeln.
Ganz genau, das ist unser Geschäft.
Und nicht nur bei der Heizung?
Nicht nur bei der Heizung. Wir vernetzen Heizung, Lüftung, Klima, ja, Verschattung, Zutrittskontrollen, in Zukunft E-Mobilität, all diese Dinge.
Und auch die Klimaanlage, ist das nicht auch eine naheliegende Antwort auf die Erderwärmung, dass die Menschen sich jetzt Klimaanlagen zulegen?
Verständlich, weil sie erstmal ein Leid mindern. Aber auch die Klimaanlage ist natürlich ein großer CO2-Emittent und der gehört geregelt, der gehört optimiert. Also nur dann sollte die Klimaanlage auch wirklich laufen, wenn wir sie brauchen.
Verschattung, haben Sie gesagt, ist auch so ein schönes Wort. Damit meinen Sie so Rollläden, die automatisch hoch und runter fahren zum Beispiel?
Ganz genau.
Da ist eine Menge Technik auf einmal im Haus, wo man früher dachte, da hat man den Rollladen selbst bedient und die Heizung an- oder auch ausgemacht. Und unterm Strich sagen Sie, sparen wir dabei Energie oder technisieren wir uns jetzt so hoch mit dieser grünen Begründung und am Ende wird mehr emittiert als vorher?
Ja, leider liegt das in der Menschheit, dass wir immer mehr konsumieren und dadurch auch immer mehr Energie verbrauchen. Umso wichtiger ist auch, dass wir durch Digitalisierung es schaffen, genau dieser Tendenz entgegenzuwirken. Und das tun wir.
Also das lohnt sich.
Ich auf jeden Fall. Wir sparen also mindestens 15, 20, manchmal 30% Energie, indem wir eben eine Digitalisierungsstrategie fahren und damit Gebäude effizienter machen.
Sie machen das ja nicht beim Einzelnen, Sie kommen nicht zu mir nach Hause, sondern Sie machen das für Großanlagen, für große Wohnkomplexe, auch für Neubauten.
Ganz genau. Da lohnt es sich dann, also bei kleineren, bei Wohnungen in der Regel lohnt es sich nicht, aber in großen Quartieren beispielsweise sehr wohl. Für Wohnungsbaugesellschaften haben wir ganz interessante Lösungen dann auch. Also da lohnt sich das natürlich, ja.
Ich war neulich auf so einem Kongress für Smart Living und da konnte man zwischendurch auch mal eine Gänsehaut bekommen, weil man doch mit ihrer Fühl- und Messtechnik sehr viel fühlen und messen kann, was in so einem Haus los ist, bis dahin, ob sich einer überhaupt noch bewegt, ob er auch so heizt, wie er heizen soll, oder auch, ob es nach Fäulnis riecht und vielleicht die Wohnung da droht zu verlottern und dann ein Hauseigentümer eingreift. Wie halten Sie es damit mit dem Datenschutz und der Privatsphäre der Menschen, die jetzt smart, klingt so harmlos, aber auch smart überwacht werden?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Uns interessiert nicht, wer im Gebäude ist. Uns interessiert, dass jemand im Gebäude ist oder ob jemand im Gebäude ist. Und da kann man mit Digitalisierung schon ganz, ganz viel machen. Man denkt ja nur an Feuer beispielsweise, um dann zu wissen, im Brandfall sind noch Leute im Haus. Uns interessiert aber nicht, wer im Einzelnen im Haus ist. Das sind dann wieder andere Player am Markt, die das interessiert. Also das Thema Datenschutz nehmen wir sehr, sehr ernst. Aber wir sammeln keine personenbezogenen Daten.
Werden wir denn später so vernetzt sein, glauben Sie, dass zwischen der Garage und der Verkehrssteuerung, der meteorologischen Vorsage über das Wetter bis hin tatsächlich zur Ambulanz, zur Feuerwehr, dass alles so vernetzt ist, dass bei einem Schwelbrand tatsächlich sich auch bei der Feuerwehr schon, dass wir nicht 110 rufen müssen, auch nicht 120 rufen müssen, wenn jemand sich nicht mehr aus dem Bad bewegt hat, 5 Stunden lang, sondern dass da Prozesse automatisch laufen? Ist das die neue Welt?
Ja, wir sind auf dem besten Weg dahin. Beispielsweise auch in den Autos ist es schon verbaut, wenn wir einen Auffahrunfall haben, dass dann beispielsweise die Hotline angerufen wird, der Notdienst angerufen wird. Also wenn der Airbag aufgeht beispielsweise, ne? Und ganz ähnliche Themen haben wir auch bereits schon in manchen Gebäuden. Da braucht niemand mehr anzurufen, das passiert sozusagen im digitalen Prozess.
Nun sind das ja Themenfelder, wo man denkt, Sie sind ein sehr deutscher Mittelständler, das darf man so sagen, ohne beleidigend zu sein. Und Sie sind ja auch stolz darauf, dass Sie hier in Deutschland arbeiten und zu Hause sind in Berlin. Aber interessiert dieses ganze Themenfeld nicht auch Google und Konsorten sehr, in unsere Häuser reinzukommen?
Davon gehe ich fest aus. Das ist so. Ich sage immer, wir sind die Tiefseebohrer. Also wir holen die Gebäudedaten, die vielleicht gar nicht so interessant sind, erstmal für die Googles, erstmals, aber vielleicht später dann. Weil es gibt auch viele Geschäftsmodelle, die man am Ende des Tages aus diesen Daten auch gewinnen kann, von denen wir heute vielleicht noch gar nicht wissen, was da im Einzelnen ist.
Was für Daten sind das? Sagen Sie nochmal.
Also wir messen alles, was messbar ist. Wir messen Energie, Wasserverbrauch, aber wir messen natürlich auch Geräusche, Bewegung, CO2, all diese Themen. Alles, was messbar ist, können wir auch messbar machen und darstellen. Und über das Darstellen hinaus versuchen wir das dann auch noch so zu optimieren, zu analysieren, um damit dann auch regeln zu können und Verbesserungen herbeizuführen.
Und das heißt, um das Wachstum Ihrer Firma ist Ihnen nicht bange, vorausgesetzt, Sie haben die Menschen, die bei Ihnen arbeiten können, wollen, ausgebildet sind. Wie verhält sich da? Denn Sie brauchen ja schon ein paar nicht so sehr Soziologen wahrscheinlich.
Wir brauchen sie fast alle. Ich sage immer, wir brauchen wirklich vom Softwareentwickler über ITler, aber eben auch über Bürokräfte. Also es ist die ganze Bandbreite, Servicetechniker vor allem, Projektleiter. Was ich halt versuche, ist, dass unsere Mitarbeitenden sich als Klimaschützer im besten Sinne sehen, von der Buchhaltung bis über den Vertrieb. Und das ist doch eine schöne Sache. Und damit versuche ich, mein Unternehmen zu positionieren als ein sinnvolles und gesellschaftspolitisch relevantes Unternehmen. Weil wir sind immerhin mit 1500 Mitarbeitenden, wir sind Mittelständler, wir sind großer Mittelständler, aber doch ein Familienunternehmen. Und wir haben mal ausgerechnet, wir sparen Jahr für Jahr weit über 100 Mal mehr CO2 ein bei unseren Kunden mit dem, was wir tun, als wir selber verbrauchen.
Und wie viele Menschen fehlen Ihnen derzeit? Oder sagen Sie, wir sind gut ausgestattet mit unseren 1500?
Also wir könnten jetzt locker mal 100 Leute mit an Bord nehmen.
Herr Ritzgert, wenn Sie nach vorne gucken, was sehen Sie da? Sehen Sie zuversichtlich in die Zukunft?
Sehr zuversichtlich, sonst kann man den Job nicht machen. Ich bin Unternehmer und ohne Zuversicht geht da gar nichts. Und deswegen schaue ich auch gar nicht so sehr auf die Politik, sondern schaue auf das, was wir selber in der Hand haben. Und das ist so meine Maxime.
Herr Ritzgert, ich bedanke mich.
Danke auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Investoren heute natürlich, was die US-Notenbank so schreibt. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwed in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Fed hat ja gestern ihren neuen Konjunkturbericht veröffentlicht. Anne, was bitteschön steht da drin? Und verrate uns, kann die Fed auf eine weitere Zinsanhebung jetzt vielleicht verzichten?
Also die Fed sieht, was die amerikanische Wirtschaft betrifft, zuletzt ein moderates Wachstum. Die wirtschaftliche Aktivität habe im Juli und August leicht zugenommen. Also das würde ja eher für weitere Zinserhöhungen sprechen, weil die Fed die Wirtschaft ja eigentlich schwächen will. Was den Arbeitsmarkt betrifft, melden die Fed-Mitglieder aus ihren Bezirken allerdings auch, dass es da durchaus in einigen Bereichen eine Abkühlung gegeben hat. Die Löhne würden so langsam steigen wie seit August 2020 nicht mehr. In einigen Fed-Bezirken hätten die Verbraucher auch ihre Ersparnisse abgebaut und sind sogar schon verschuldet. Die Mehrheit der Bezirke berichtet auch, dass sich die Inflation abgekühlt hätte. Und all das sind ja wiederum jetzt Punkte, die eher dafür sprechen, dass es erstmal keine weitere Zinserhöhung geben wird. Und davon geht auch tatsächlich die Mehrheit der Wall Street-Analysten inzwischen aus. Allerdings könnte es durchaus auch sein, dass es jetzt beim nächsten Notenbanktreffen erstmal keine Erhöhung gibt und dann Ende des Jahres dann aber doch nochmal eine. Die Notenbank selbst will sich da aber nicht festlegen und lässt sich alles offen.
Und Apple, diese Ikone des Silicon Valley, hatte gestern irgendwie einen schwierigen Tag an der Börse. Als ich zuletzt auf den Monitor geschaut hatte, sah ich über 3% Verlust. Anne, klär uns auf, was ist da los?
Ja, da gab es tatsächlich gestern zwei News, die den Apple-Anlegern gar nicht gefallen haben. Das eine ist, dass Apple auf eine Liste von Unternehmen gesetzt wurde, für die bald strengere Regeln in der EU gelten sollen. Konkret geht es da zum Beispiel darum, dass die großen Tech-Konzerne sich dafür öffnen müssen, mit anderen Diensten kompatibel zu werden. Das fing ja schon damit an, dass die EU jetzt einen einheitlichen Standard für Ladegeräte vorschreibt. Für Apple könnte zum Beispiel jetzt auch die Vorschrift eingeführt werden, dass der Konzern auch die App-Stores von anderen Anbietern auf seinen Geräten erlauben muss. Genauso darf Apple nicht vorschreiben, welche Dienste man nutzen muss. So ist es ja bei einigen Apple-Apps so, dass man, um die zu kaufen, auch Apples Bezahlsystem nutzen muss. Dann die andere News, die kam aus China. Einem Insider-Bericht im Wall Street Journal zufolge verbietet China Staatsbediensteten, ausländische Smartphones zu benutzen. Die Beschäftigten einiger Behörden dürfen zum Beispiel dann Apple-iPhones nicht mehr mit an den Arbeitsplatz bringen. Das hat den Anlegern alles gar nicht gut gefallen. Die Apple-Aktie schloss an der Wall Street nach diesen News mit einem Minus von 3,6%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein gratis Haustier die Geburtenrate steigern soll. Das erhofft man sich jedenfalls in Taiwan. Der dortige Präsidentschaftskandidat Terry Gu, sein Name, machte jetzt den Vorschlag, jedem, der ein Kind bekommt, ein Haustier dazu zu schenken. Tatsächlich zählt die Geburtenrate in Taiwan zu den niedrigsten der Welt, berichtet hier der australische Sender Sky TV.
New government statistics reveal pet ownership is on the rise, while the birth rate is on the decline.
Und weiter berichtet der Sender, Haustiere seien auf dem Inselstaat zu einem wichtigen Thema geworden. Nicht nur, weil sich Politiker gern mit ihnen zeigen, das wirkt so schön nahbar. Nein, Politiker richten sich mit Wahlversprechen gezielt an Haustierbesitzer.
And these trends have had a marked impact on politics here too. The increased pet ownership has led politicians to prioritize pet-related issues.
Haustiere haben tatsächlich einen hohen Stellenwert im kleinen Taiwan. 2 Milliarden US-Dollar jährlich werden mit ihnen, den Haustieren, verdient. Ihrem Futter, ihrem Spielzeug. Es werden die Geburtstage der Haustiere groß gefeiert. Und während es hier bei uns an Klempnern und Pflegekräften fehlt, werden in Taiwan händeringend Hundefriseure gesucht. Dennoch gibt's auch viele Katzen und Hunde, die lieblos im Tierheim landen. Präsidentschaftskandidat Terry Gu will mit seinem Vorschlag, jede gebärende Mutter soll noch gleich ein Tier dazu geschenkt bekommen, also 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Tierheime will er entlasten und die Geburtenrate will er steigern. Oder wie er selbst sagt, Er wolle die Liebe multiplizieren. Dabei braucht doch jede Mutter nach der Geburt nicht noch ein Tier aus dem Tierheim, sondern viel eher, sehr schnell schon, ein Babysitter.
Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und er geht. Boogie.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein desertierter russischer Hubschrauberpilot für seine Flucht in die Ukraine eine Belohnung bekommen hat. Und zwar eine Belohnung von einer 500.000 Dollar. Der Mann heißt Maxim Kuzminow, ist 28 Jahre alt und landete mit seinem Helikopter in einem Feld nahe Charkiw, wo er vom ukrainischen Geheimdienst, empfangen wurde. Ein auf der Plattform X, ehemals Twitter, verbreitetes Video zeigt den Moment seiner Landung. Diese Operation war kein Zufall. Sie war von langer Hand geplant. 6 Monate wollen die Ukrainer zusammen mit dem Mann daran gearbeitet haben. Naja, und der präsentierte sich nun in Kiew auf einer Pressekonferenz.
Я очень переживаю, эмоции, шквал, поэтому попрошу вас понять мое состояние сейчас.
Er entschuldigt sich, er sei noch recht nervös. Verständlicherweise würde ich sagen, er habe von sich aus für diese Mission die Ukraine kontaktiert. Aber nicht übers Telefon, sondern über ein extra für russische Deserteure eingerichtetes Internetportal. Ob Geld eine Rolle spielte? Als Motiv nannte der Pilot Zweifel am Krieg gehabt zu haben. Den nannte er nun fürchterlich und nein, auf Ukraine habe er natürlich Zeit seines Einsatzes nicht geschossen.
И был единственный вопрос, наверное. Зачем любимой родине такая война? Я понял, что это зло, это ужас, это преступление.
Dass der Hubschrauberpilot bei seiner Flucht gleich noch den Hubschrauber mitnahm, voll bepackt mit Ersatzteilen für russische Kampfjets, das hat die ukrainische Seite natürlich besonders gefreut. Und vielleicht, wenn noch mehr Piloten dieser Aufforderung folgen, vielleicht sind wir dann dem Frieden doch endlich ein Stück näher gerückt. Unser Beitrag dazu heute, Peace von Taylor Swift.
A coming of age is come and gone. Suddenly this summer it's clear. I never had the courage of my convictions, as long as danger is near. And it's just around the corner, darling, 'cause it lives in me. No, I can never give you peace.
Ich wünsche Ihnen einen friedvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
But I'm a fire and I'll keep your brittle heart warm. If you cascade ocean wave blues come, all these people think love's for show, but I would die for your secret. The devil's in the details, but you got a friend in me. Would it be enough if I could never give you peace? Your integrity makes me seem small. You paint dreamscapes on the wall. I talk shit with my friends. It's like I'm wasting your honor. And you know that I'd swing with you for the fences, sit with you in the trenches, give you my wild, give you a child, give you the silence that only comes when two people understand each other. Family that I chose, now that I see your brother as my brother. Is it enough? But there's robbers to the east, clowns to the west. I'd give you my sunshine, give you my best, but the rain is always gonna come if you're standing with me. I'm a fire and I'll keep your brittle heart warm. If you cascade ocean wave blues come, All these people think love's for show, but I would die for your secret. The devil's in the details, but you got a friend in me. Would it be enough if I could never give you peace? Would it be enough if I could never give you peace? Would it be enough if I could never give you peace?